Herzlich willkommen in der Schader Stiftung zum Podcast In guter Gesellschaft. Heute hier zu Gast bei uns Antonia Hoffmann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Begrüßung.
Und hallo Stella, wie immer an meiner Seite. Wir wollen, wie im vergangenen Jahr auch, über die Tage der Transformation sprechen, die bei uns 2025 wieder anstehen, vom 24. bis zum 28. März mit, Stella, korrigiere mich, 15 Veranstaltungen.
Genau, 15 Veranstaltungen in 5 Tagen.
15 Veranstaltungen in 5 Tagen mit ein paar Podcasts vorher, wo wir über einzelne der Veranstaltungen schon sprechen wollen. Antonia ist heute bei uns und Stella wird sie erstmal kurz vorstellen.
Genau, Antonia Hoffmann ist Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie hat ihren Bachelor und ihren Master in München gemacht an der TU in Management und Technology. Und 2024 hat sie promoviert und verteidigt, auch an der TU München, zum Thema Small Steps to Big Change, Circular Economy, Implementation in Small and Medium-Sized Enterprises. Kurz zusammengefasst auf Deutsch, du hast dich damit auseinandergesetzt, wie Kreislaufwirtschaft in kleinen und mittleren Unternehmen funktionieren kann. Und genau darum geht's, glaube ich, auch in der Veranstaltung, die du gemeinsam mit der Schader Stiftung am 27. März realisierst. Erzähl mal, was passiert da? Was machst du? Warum haben wir dich gefragt, hier mit dabei zu sein?
Super, vielen Dank für die Einführung und die Begrüßung und die Vorstellung. Genau, mein Name ist Antonia. Ich komme aus München, bin dort am Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften tätig. Das bedeutet, ich habe zwar einerseits bei der TU München promoviert, habe aber währenddessen am Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften gearbeitet und da sehr viel mich mit dem Thema Handwerk, Handwerksbetriebe auseinandergesetzt. Und genau da ist auch die Schnittstelle zum Thema KMU, also klein-mittlere Unternehmen, weil über 99% der Handwerksbetriebe tatsächlich klein-mittlere Unternehmen sind. Durchschnittlich arbeiten nur 5 Personen in Handwerksbetrieben. Dementsprechend ist es auch sehr wichtig oder relevant im Rahmen jetzt den Darmstädter Tagen der Transformation bei der Schader Stiftung sich auch auf das Handwerk zu konzentrieren, weil ja so viele Unternehmen im Bereich KMU tätig sind. Und zum Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit. Ich hatte eben, beziehungsweise Stella, du hast eben ja schon vorgestellt, dass ich mich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit auseinandergesetzt habe. Das habe ich sowohl in der Doktorarbeit gemacht, als auch im Rahmen meiner Tätigkeiten beim Forschungsinstitut. Und was ich da konkret gemacht habe oder was auch eigentlich jetzt die Inhalte meines Vortrags bei der Schader Stiftung werden, sind, dass inwiefern Handwerksbetriebe bereits zirkuläre Strategien implementieren und wie sich dann da auch die Gewerke unterscheiden. Das Handwerk, man spricht immer vom Handwerk, dabei gibt es da super viele verschiedene Berufsgruppen, Gewerke, die auch unterschiedliche Maßnahmen umsetzen können oder wo es sich auch eigentlich nur wirtschaftlich lohnt, verschiedene Maßnahmen zu implementieren. Zum Beispiel eine Textilreinigung hat ganz anderes Potenzial als jetzt irgendwie Schreiner oder Dachdecker, weil sie auch mit ganz anderen Materialien zusammenarbeiten. Und genau da möchte ich in meinem Gespräch, in meinem Vortrag drauf eingehen, was sich denn für welches Gewerk überhaupt lohnt und wo das Handwerk überhaupt steht in Bezug auf Kreislaufwirtschaft.
Hast du dir da dafür schon Fallbeispiele rausgesucht oder ist das eher so ein Gesamtüberblick? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich war oder bin jetzt seit 3,5 Jahren beim Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften tätig und habe da verschiedene Forschungsarbeiten durchgeführt. Zunächst einmal habe ich generell im Handwerk eine Umfrage durchgeführt, welche verschiedenen Maßnahmen denn über den gesamten Produktlebenszyklus durchgeführt werden. Das heißt vom Design über die Produktion, über die Nutzung bis hin zum Lebensende. Und bin da auch auf die verschiedenen Strategien der Kreislaufwirtschaft eingegangen. Also inwiefern Kreisläufe verengt werden, dass eben weniger Ressourcen überhaupt erst in den Kreislauf kommen. Dann inwiefern die Kreisläufe verlangsamt werden. Das heißt, dass die Produkte und Ressourcen, die schon im Kreislauf sind, auch intensiver genutzt werden und demnach länger im Kreislauf bleiben, bis hin dann zum Lebensende. Das heißt, das Schließen von Kreisläufen, was man so ja erstmal, woran man nur denkt, wenn man an Kreislaufwirtschaft denkt, wie dann die Produkte und Ressourcen eigentlich wieder zurückgeführt werden in den Kreislauf und nicht als Abfall enden. Und das heißt, da habe ich erstmal generell das gesamte Handwerk abgedeckt, um einen Einblick zu bekommen, wie weit sind denn die verschiedenen Gewerke schon, was wird schon eher umgesetzt, wo hapert es noch ein bisschen. Da kann ich ganz klar sagen, Reparatur, Instandhaltung, da ist das Handwerk natürlich ganz stark, das kennt man auch. Was jetzt spannend ist, dass natürlich die produzierenden Handwerksbetriebe und die Dienstleistungsbetriebe sich ja auch unterscheiden, was man überhaupt leisten kann. Die Dienstleister, die sind sehr abhängig von der Industrie, können demnach wenig bei der Design- und Planungsphase ja Input geben, während die produzierenden Handwerksbetriebe da natürlich die komplette Bandbreite abdecken können, weil sie da auch Einfluss drauf haben. Und nachdem ich mir da eben die großteilige Umfrage angeschaut habe und die Ergebnisse ausgewertet habe, bin ich dann in einzelne Gewerke reingegangen und habe mir näher angeguckt, was konkret Betriebe denn umsetzen können. Also was bedeutet jetzt eigentlich Design von zirkulären Produkten, zum Beispiel bei Schreinern oder in anderen Bereichen. Und habe mir dann 5 Gewerke rausgesucht, auch in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main und auch zusammen mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks haben wir uns auf die 5 Gewerke Dachdecker, Zimmerer, einfach aus dem Grund, weil da auch sehr viel Potenzial drin liegt, Metallbauer, Textilreiniger und Glaser. Das heißt, dass wir möglichst auch verschiedene Stoffe abdecken können. Und innerhalb dieser Gewerke habe ich dann mit verschiedenen Handwerksbetrieben gesprochen, mit verschiedenen Verbänden, Fachverbänden und auch teilweise die Industrieperspektive mit einbezogen, um da auch nochmal eine andere Meinung zu hören, weil oft spielt man sich ja immer so gegenseitig den Ball zu und viele Handwerksbetriebe sagen dann eben, ja, sie können gar nichts machen, die Industrie macht da ihren Stiefel, zieht ihn durch. Wobei da sehr spannend ist, dass die Industrie wiederum sagt, sie haben gar nicht den Zugang zum Handwerk, sie würden gerne mit dem Handwerk zusammenarbeiten, aber wissen gar nicht, an wen sie sich da wenden können, um was zu verbessern. Und um da einfach noch auch so diese Schnittstelle abzudecken. Mhm. Genau.
2 Dinge, vielleicht aber erstmal eine Rückfrage an dich zu den Handwerkswissenschaften. Jetzt sind wir hier in der Schaller Stiftung dem Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis verschrieben. Handwerkswissenschaften sehe ich so nah an Praxis wie sonst eigentlich fast nichts. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie Handwerkswissenschaften funktionieren und wie groß die überhaupt sind in Deutschland? Ich kann mir vorstellen, dass das für viele unserer HörerInnen die erste Berührung mit den Handwerkswissenschaften sein kann.
Ja, ein sehr spannender Punkt. Das habe ich mir nämlich am Anfang auch die Frage gestellt. Noch kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe ja, wie die Stella schon erzählt hat, den Bachelor und den Master in der TU München studiert. Und da hatten wir eigentlich immer sehr viel Kontakt zu Industrieunternehmen, zu Beratungen, zu Start-ups. Aber im Handwerk hatte ich eigentlich bis dahin nie was zu tun, keinen Kontakt. Ich selbst habe auch keine Ausbildung gemacht. Und als ich dann da das Stellenangebot gesehen habe, ja, Handwerkswissenschaften, Handwerksforschungsinstitut, dachte ich mir, wow, das ist ein ganz neuer Bereich, mit dem ich jetzt als reine Studierende nie davor zu tun hatte und habe mich damit befasst und habe dann kennengelernt, dass es in Deutschland das Deutsche Handwerksinstitut gibt. Und das Deutsche Handwerksinstitut hat 5 Tochterinstitute ganz in Deutschland verteilt. Das ist unter anderem eben das Ludwig-Fröhler-Institut in München. Dann gibt es noch ein Institut in Göttingen, 1 in Karlsruhe, 1 in Hannover und 1 in Köln. Das heißt, in Deutschland ganz gut vertreten und jedes Institut fokussiert sich auf einen anderen Bereich schwerpunktmäßig. Das heißt, wir in München decken den betriebswirtschaftlichen, juristischen Bereich ab. Das heißt, neben uns BWLern gibt es auch noch juristisches Personal, die dann die ganzen Fragen Richtung Handwerksordnung und so genau kenne ich mich in dem Bereich leider nicht aus, aber alles Juristische abdecken. Dann gibt es ein Institut, das sich vor allem mit der Bildung befasst, also mit der Ausbildung im Handwerk. Ein anderes Institut ist noch praxisnah, als wir es jetzt zum Beispiel sind. Die setzen sich mit der Digitalisierung, mit KI im Handwerk auseinander und gehen da auch eher von der Praxisseite ran. Also bei unserem Forschungsinstitut in München muss ich sagen, dadurch, dass die meisten von uns auch ihre Doktorarbeit schreiben, haben wir so diese beiden Perspektiven. Also wir kommen aus der Theorie, schauen uns die Literatur an und gucken dann, was ist eigentlich in der Praxis, was braucht es da, wie kann man da irgendwie diese beiden Seiten Theorie und Praxis zusammenführen. Und als ich dann angefangen habe und auch mehr in die Praxis gegangen bin, war es ganz interessant, dass man so auch verschiedene Meinungen gehört hat, weil sehr viele Handwerksbetriebe haben sich gefreut, dass man sich auch mit ihnen befasst und auch ihre Stimme hört und sie in den Mittelpunkt rückt. Das heißt, da hatte ich sehr viele positive Rückmeldungen, die dann meinten, wow, endlich interessiert sich mal jemand für das, was ich tue und findet es spannend. Und gleichzeitig gab es muss ich sagen, weniger Stimmen, aber auch diese kritischen Stimmen, die auch das so gar nicht gut fanden, dass jetzt so jemand wie ich so quasi mit der Kopfarbeit, sich mit denjenigen, die eher die Handarbeit, sag ich mal, fokussieren, beschäftigt und hatten da so ein bisschen auch die Angst, dass ihnen da was, ja, aufgedrückt wird und ich da gar kein Verständnis für habe. Genau, also es war sehr spannend und divers.
Ja, stelle ich mir auch total so vor. Also
wie offen sind, also als du eingangs diese 99% erwähnt hattest, die 99% der Betriebe, die einfach klein sind, was ja klar ist, die ja auch per se vielleicht darauf reagieren könnten mit, naja, wir können gar nicht so viel verändern. Also das ist ja auf einer individualistischen Ebene auch bekannt, wenn man über größere Themen Klimaschutz und Co. nachdenkt, so was kann jeder Einzelne tun, also was kann jedes einzelne Unternehmen tun. Das heißt, der Weg, den du beschrieben hast, auch über Kammern, wäre klar. Aber vielleicht mal zu den einzelnen Unternehmen. Was versuchen die umzusetzen?
Ja, also...
Oder vielleicht begegnet dir das überhaupt, dass sie sagen, das können wir doch gar nicht machen. Wir sind ja nur irgendwie 3-4 Leute. Was wollt ihr von uns?
Ja, doch, total. Also ich habe dazu auch eine Studie durchgeführt, um generell auch so die Chancen, Potenziale, aber auch Hindernisse zu erarbeiten, die mit denen sich eben das Handwerk konfrontiert sieht auf dem Weg jetzt zur Kreislaufwirtschaft oder generell zu einer Transformation. Und was da sehr oft aufkommt, wenn man jetzt überlegt, kleine Unternehmen versus große Unternehmen, alles hat Pro und Contra. Ich meine, ein kleines Unternehmen, das jetzt einen Geschäftsführenden hat, der vielleicht oder die Person, die dann vielleicht auch noch Inhaberhabende ist, hat natürlich auch viel mehr Macht, was zu verändern und ist nicht jemandem rechenschaftspflichtig. Das heißt, die Person kann einfach mal entscheiden, so, wir probieren das jetzt aus. Und wenn die Person merkt vielleicht, dass in ihren Zahlen, sage ich mal aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, eher sich ins Negative entwickelt, kann sie sehr schnell wieder was umstellen. Große Unternehmen sind da ja viel, viel träger. Das heißt, sie müssen ja erstmal was beantragen und dann das vielleicht auch mit großen Stil, vielleicht auch sogar mit Aktionären abklären, wie auch immer, die ganzen Mitarbeitenden überzeugen. Das heißt, das funktioniert sehr viel langsamer. Gleichzeitig ist bei kleinen Unternehmen der Mangel an Ressourcen, das heißt finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen, auch zeitliche Ressourcen, die dann diese Experimentierfreudigkeit ein bisschen dämpfen. Und als ich jetzt mit den verschiedenen Handwerksbetrieben gesprochen habe, muss ich dazu sagen, ich habe eher mit denen gesprochen, die positiver gestimmt sind, die vorwärtsgewandt sind. Teilweise ist mir auch jemand eher Negatives untergekommen, was auch sehr spannend war, weil man dann nochmal diese Perspektive gesehen hat. Aber es kam immer darauf an, auf welchen Punkt ich zu sprechen kam. Also alles, was mit Materialien zu tun hat, da haben die meisten gesagt, da sind ihnen eigentlich die Hände gebunden, weil das von der Industrie so vorgegeben ist. Klar können sie sich aussuchen, ob sie jetzt ein nachhaltigeres Material nehmen oder eher so ein konventionelles Material. Aber letztendlich so das Design der Materialien oder der Produkte selbst, da sind sie abhängig. Und da würden sie sehr gerne mit eingebunden werden von der Industrie, weil am Ende vom, jetzt sage ich mal, Produktlebenszyklus sind sie wieder die, die auf der Baustelle was auseinanderbauen müssen. Und da haben sie die Erfahrung, wie etwas am Anfang gebaut werden muss, dass es am Ende wieder leichter zu trennen ist. Und da wünschen sie sich von der Industrie mehr einbezogen zu werden, dass eben dann beim Design schon genau die Punkte, wie zum Beispiel Klebeverbindung versus Schraubverbindung. Schraubverbindungen sind leichter zu lösen als Klebeverbindungen, dass so eine Materialtrennung am Ende auch einfacher funktioniert. Genau, und da gibt es eben auf verschiedenen Ebenen ganz unterschiedliche Probleme, Chancen, die das Handwerk sieht oder die kleinen Betriebe sehen können. Und wichtig ist aber, dass man eigentlich als kleiner Betrieb das macht, was im möglichen Rahmen ist. Also man muss ja nicht von jetzt auf gleich die komplette Lieferkette oder komplettes Produktleben so ändern, dass alles nachhaltig und zirkulär ist, sondern man fängt im Kleinen an und überlegt sich vielleicht von einem Pool an Ideen, den ich versuche zu vermitteln, die Strategie, die könnte bei mir einfach umzusetzen sein. Und dann beginnt man mit was Einfachem, mit was Leichtem, was vielleicht gar nicht großen Aufwand erfordert, wo man selbst vielleicht als eher faulere Person, die nicht groß was verändern möchte, Einfachheiten erkennt, um was zu ändern. Und dann im nächsten Schritt fällt einem vielleicht die zweite Strategie auch einfach, weil man jetzt ja die erste schon hat. Also dass man eben, wie in meinem Titel von der Arbeit, Small Steps to Big Change, dass man kleine Schritte geht, ohne jetzt groß gleich direkt ja das große gesamte Bild hat. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Es ist vielleicht auch schwierig, wenn man nicht das große gesamte Bild betrachtet, weil es ja langfristige Veränderungen sind. Das heißt, du musst als Handwerksbetrieb unmittelbar Ressourcen investieren, finanziell, vor allem Zeit wahrscheinlich, weil Kapazitätsfragen in Handwerksbetrieben aktuell mit Sicherheit eine große Rolle spielen. Und die Veränderungen siehst du erst deutlich später. Ist das was da häufig entgegnet wird? Oder hast du das Gefühl, dass das was ist, was dir gespiegelt wird, dass man das auf dem Schirm hat, oder dass das auch manchmal einfach frustriert, weil es ja wirklich nicht unmittelbar messbar ist?
Indirekt. Also das, was du gerade gesagt hast, quasi, dass man es vielleicht nicht unmittelbar spürt, das Argument wurde nicht genannt, weil gerade im Handwerk die Veränderungen, die umgesetzt werden, sind direkt spürbar oder messbar, weil es ja auch jeden Tag wird im Handwerk was produziert, was sinnstiftend ist. Das heißt, es ist selten, wie jetzt vielleicht, sage ich mal jetzt bei mir als Beispiel, dass ich an meiner Doktorarbeit sitze und wochenlang eigentlich gar keinen Fortschritt sehe. Im Handwerk ist es eigentlich eher das Gegenteil, dass man wirklich jeden Tag ja sieht, wie sich was Greifbares verändert. Sei es das Dach ist eine Reihe weitergedeckt mit Ziegeln oder beim Schreiner der Tisch ist ein bisschen feiner gefräst, wie auch immer. Und das wurde nicht als Argument in dem Sinne genannt, was aber genannt wurde, das haben insbesondere Zimmerer und auch Dachdecker genannt, dass das Produkt, was sie herstellen oder an dem sie arbeiten, wie jetzt zum Beispiel ein Dachstuhl, ja, sehr lange lebt. Das heißt, warum soll ich mir jetzt Gedanken darüber machen, über mein Produkt, das 100 Jahre Beständigkeit hat? Wer weiß, was in 100 Jahren ist. Und da ist es sehr schwierig, ans Lebensende schon zu denken, bei diesen Produkten, die sehr langlebig sind.
Super interessant. Also ich glaube, das wird ein total spannender Abend. Vielleicht das als Teaser schon ausreichend. Du wirst nicht alleine auf der Bühne sitzen und deinen Vortrag halten, sondern das Ganze ist gerahmt noch von anderen Beiträgen, unter anderem von der Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, von Susanne Haus oder aber auch von Christoph Hinske von der Saxion University of Applied Science. Und dann haben wir noch zwei Gäste aus der Politik und aus der Praxis, nämlich eine Raumausstatterin und die Stadträtin der Stadt Bensheim. Ich glaube, das wird ein total interessanter Abend. Ihr sitzt dann auch noch auf dem Podium und diskutiert noch miteinander. Das Ganze findet, wie gesagt, am 27. März statt. Das ist ein Donnerstag ab 18 Uhr. Und die Veranstaltung findet hybrid statt. Und auch eine Online-Teilnahme ist somit möglich.
Genau. Und wo kann ich mich anmelden, Stella?
Anmelden kannst du dich unter www.schader-stiftung.de/kreislaufwirtschaft_handwerk.
Super. Vielen Dank, Antonia, dass du die Zeit genommen hast und bei uns warst. Wir sind gespannt auf die Veranstaltung und wir sehen uns auf jeden Fall im März wieder.
Bei den Tagen der Transformation.
Schauen sich das an und können sich dann bei uns melden, wenn sie teilnehmen.
Super. Ich freue mich sehr auf Fragen vor Ort.
Bis dahin. Wunderbar. Vielen Dank.